Ich habe ein neues Mikro. Stefan hat es besorgt. Jetzt hört ihr mich bestimmt viel besser. Neue Bibeln haben wir auch. Die hat Laura besorgt. Wer eine braucht, der melde sich bitte. Da steht aber, ist derselbe Inhalt drin, wie auch vorher. Das Wort bleibt dasselbe. Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Und dennoch ist das Gebet, was Stefan gebetet hat, auch wahr. Gott muss es uns auch immer wieder ganz neu, ganz frisch machen, damit wir nicht einpennen und denken, naja, wir wissen alles, wir wissen gar nichts. Wir haben dieses Wort und es ist ein großes Geschenk, dass Gott uns dieses Wort gegeben hat. Und wir achten es viel zu gering für das, was es an Kraft und an Weisheit beinhaltet für uns. Es ist das Zeugnis von Christus, der das Wort selbst ist. Und es ist inspiriert durch den Geist Gottes, durch den Geist Jesu, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist dieser Atem, der ausgeht aus dem Wort Gottes in unser Leben hinein. Dieser Wind, der uns durchpustet und uns neue Kraft, neue Richtung gibt. Und deswegen lesen wir zusammen dieses Wort. Und beten darum, dass Gott zu uns spricht, dass Gott wirkt durch seinen Geist, wenn wir dieses Wort lesen. Und es ist die Verheißung Gottes darauf, dass wenn wir darin lesen, wenn wir darüber nachdenken, wie Psalm 1 sagt, dann wird unser Leben gelingen. Dann werden wir wie ein Fruchtbaum sein, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt. Dann wird unser Weg zum Ziel führen und Jesus kennt unseren Weg. Gut, dann gehen wir rein in Kolosser 3 und wir sind gerade dabei, der alte und der neue Mensch. Das Leben als Christ. Das Evangelium beinhaltet die Erlösung, dass wir Christen sind, heißt, dass wir Erlöste sind, dass wir Begnadigte sind, dass wir errettet sind aus der Herrschaft der Sünde, dass wir dass wir freigesprochen sind. Jetzt schon, bevor das Gericht überhaupt stattgefunden hat, sind wir freigesprochen. Wir können mit Zuversicht in die Zukunft gehen. Nicht nur in unsere menschliche Zukunft, sondern in unsere ewige Zukunft können wir voller Zuversicht gehen, weil wir freigesprochen sind. Gott hat ja zu uns gesagt. Jesus hat alle Sünde auf sich genommen. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, in Satzungen bestehend, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte, so heißt es hier in Kolosser. Und jetzt ist aber das nicht alles. Christus ist nicht nur gekommen, um uns aus der Herrschaft der Sünde zu erlösen und um uns ewiges Leben zu schenken und Freispruch vor dem Gericht Gottes, sondern er ist gekommen, um unser Leben zu verwandeln, um unser Leben neu zu machen. Und das, worum es hier geht, ist immer wieder in den Briefen Erlösung und Heiligung. Christus ist uns geschenkt, gegeben zur Erlösung und zur Heiligung. Und Heiligung ist auch ein Gnadengeschenk. Es ist nicht ein, sozusagen, hier ist die Erlösung, Gnadengeschenk und jetzt aber heftig zur Sache und ordentlich arbeiten in der Heiligung, damit wir am Ende das Ziel erreichen. Denn ohne die Heiligung werden wir den Herrn nicht schauen, heißt es im Hebräerbrief. Heiligung ist auch ein Geschenk. Wir werden geheiligt, abgesondert, herausgezogen aus der Welt, aus dem Strom dieser Welt. Paulus sagt, lasst euch verwandeln. Wir werden verwandelt. Unser Denken wird erneuert. Wir tun es nicht selber. Gott erneuert unser Denken. Aber es gibt einen Anteil von unserer Seite her, nämlich das, lasst euch, lasst es zu. Lasst es zu, dass der Geist in euch arbeitet. Lasst es zu, dass dieses Wort in euer Leben hinein wirkt, hineinspricht, wie wir das letztes Mal gesagt haben. Lasst es zu, dass Gott in euer Leben hineinspricht durch sein Wort und ihr euch davon bewegen lasst. Und das ist sozusagen dieses Hin- und Herwenden im Kapitel 3, dieses auf der einen Seite, es ist schon geschehen. Der alte Mensch ist schon gestorben. Der gottlose Mensch, der ich war. Der Mensch, der sich von Gott gelöst hat, der gemeint hat, ohne Gott klarzukommen, der ist schon tot, mit Christus am Kreuz gestorben. Symbolisch habe ich das nachvollzogen in der Taufe, indem ich mich habe untertauchen lassen. Indem ich das, was Christus schon in meinem Leben durch seinen Geist getan hat, nämlich mein Fleisch, meinen alten Menschen getötet, da habe ich das ergriffen, festgemacht. Und ich habe auch die Auferstehung des neuen Menschen, Christus lebt in mir durch seinen Geist. Ja, das habe ich auch in der Taufe vollzogen, auferstanden zu neuem Leben. Nicht nur erst, wenn Christus wiederkommt oder wenn ich gestorben bin, sondern jetzt schon. Dieses neue, ewige Leben. Das verwandelte Leben, das Gott wohlgefällige Leben. Wir haben das am Sonntag gesehen. Der gottesfürchtige Mann, die gottesfürchtige Frau. Und das ist so wichtig für uns immer wieder, uns das klarzumachen. Es ist ein Gnadengeschenk. Christus hat es uns geschenkt. Das Einzige, was wir tun, ist im Glauben annehmen. Und das ist keine Leistung. Es ist eher eine Leistung, das abzulehnen. Es ist ein Werk des Fleisches, das abzulehnen. Und dann wirst du auch nach deinen Werken gerichtet am Ende, wenn du die Gnade nicht annimmst. Ist doch ganz logisch, oder? In Jeremia wird es gesagt und im Hebräer wird es zitiert. Der neue Bund, den Gott gestiftet hat, ist nicht ein Bund von Werken, sondern ist ein Bund, ein einseitiger Bund, wo Gott sagt, ich mache das. Ich gebe euch ein neues Herz, ein Herz, was in meinen Geboten wandelt. Ich schaffe diesen neuen Menschen in euch. Und darum geht es hier. Im Kolosser 3 versucht Gott uns immer wieder vor Augen zu führen, das ist schon geschehen, du hast es schon empfangen. Du hast schon diesen neuen Menschen empfangen. Ihr seid erlöst, ihr seid Kinder Gottes. Lebt jetzt darin, lasst euch davon leiten, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht wegziehen. Ja, und Gott ringt mit uns so, dass wir bis dahin, dass wir doch wieder meinen, es ist was Aktives. Tötet eure Glieder. Tötet diese gottlosen Züge in eurem Wesen. Diese gottlosen Bestrebungen, die Begierden, die Leidenschaft. Tötet das. Und er fängt damit an, mit diesen Dingen wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Und dann kommt er zu einem anderen Bild des Ablegens des alten Kleides und spricht von Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Und auch die Lüge, dass wir einander nicht belügen sollen. Und dann sagt er, ja, das ist bereits geschehen und es ist etwas Neues geschehen. Und dann steht hier, wir werden erneuert nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat, nach dem neuen Menschen. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und diese Erneuerung ist etwas, was ständig passiert. Paulus sagt an anderer Stelle, unser alter Mensch verfällt. Der äußere Mensch verfällt. Ja, das kannst du bis in den Körper hineinsehen. Der Körper zerfällt. Er zerfällt. Irgendwann ist dein Körper zerfallen. Na, jetzt magst du noch frisch und jung und agil sein und mit deinem Körper alles Mögliche hinkriegen können, aber warte nur. Warte nur. Es dauert gar nicht lang. Dann fängt das an mit den Zipperlein und mit den Problemen, den körperlichen Einschränkungen, Schwierigkeiten. Und dann kommen, ja, vielleicht schwere Krankheiten und schwere Einschränkungen, ja, bis dahin, dass wir irgendwann eines Tages des Todes sterben werden. Unausweichlich, der äußere Mensch zerfällt. Aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, sagt Paulus. Er hat das geschrieben, als er selber schon etwas älter war. Wie alt, wissen wir nicht genau. Vielleicht war er um die 60 rum. Er hatte schon einiges hinter sich. Er ist viel in seinem Leben marschiert. Er hat Probleme mit wilden Tieren gehabt. Er ist gesteinigt worden. Er ist mehrmals heftigst verprügelt worden. Der hat seine Narben und Wunden davongetragen. Der war sicherlich, ja, Schiffbruch erlitten. Der war nicht besonders fit und gesund. Er sprach von dem Stachel im Fleisch, den er hat. Der äußere Mensch verfällt, das war ihm klar. Irgendwie, das ist nicht nur eine Kopfsache, sondern das ist Erfahrung, Erlebnis. Ich kann es euch auch sagen, mit 42 ist es schon nicht mehr so wie mit 22. Es ist nicht mehr so wie mit 22. Das ist, ja, und es wird noch schlimmer, genau. Danke, Geschwister, ich weiß. Ich ahne es. Ich ahne Schlimmes. Aber das ist die Hoffnung hier. Die Hoffnung, die wir haben, ist, es kommt ja auch gar nicht auf diesen äußeren Körper an. Der innere Mensch wird erneuert. Der innere Mensch, der ewige Mensch, der Christus in uns, der wird aufgebaut, erneuert. Hier steht ständig erneuert. Das ist ein ständiger Prozess der Erneuerung und des Aufbauens. Bis dahin, dass unser äußerer Mensch tatsächlich den Geist aufgibt, der alte Mensch tatsächlich ganz abgestorben ist, nicht nur geistlich, sondern physisch, total. Und dann ist nur noch Herrlichkeit, Freude, ewige Gemeinschaft mit Gott. Dann ist nur noch die Liebe da. Dann ist kein Schmerz, kein Tod, kein Leiden mehr, nichts mehr. Und da ist auch keine Versuchung mehr. Ist das nicht auch schön? Dass ein Tag kommt, wo ich nicht mehr versucht sein werde zur Sünde. Es wird alles vorbei sein. Aber bis dahin gilt es, diesen Prozess zu durchlaufen, der Heiligung. Und das ist ein Prozess der Schule. Gott nimmt uns in seine Schule. Und wir werden geheiligt von ihm. Er heiligt uns. Er lehrt uns. Er leitet uns. Er gibt uns seine Kraft. Er macht uns neu. Er verändert unser Denken. Er verändert unser Handeln. Er macht das alles. Das ist alles sein Handeln. Es ist Gnade, dass er es tut. Und dennoch, in diesem Prozess sagt er manchmal zu mir oder zu dir, mach das, tu das, lass das bleiben. Und dann ist es ganz normal, dass du dann handelst, etwas tust oder nicht tust. Wenn wir dem Ruf Gottes gehorsam sind in dem Heiligungsprozess, dann machen wir weiter Fortschritte in der Heiligung. Wenn wir nicht gehorsam sind, sondern nach dem Fleisch, nach dem alten Menschen leben, dann bleiben wir auf der Stelle stehen oder wir machen Rückschritte. Und dann wird der Prozess schwerer. Je mehr du hinterherhinkst in der Schule, desto schwieriger wird es, das wieder aufzuholen. Okay? Versteht ihr alle? Und das Gott möchte, dass wir gute Fortschritte machen. Aber er ist ein guter Lehrer, er ist ein guter Vater. Er wartet auch auf uns, wenn wir langsam sind, wenn wir Rückschritte machen. Er lässt uns nicht fallen. Er geht eine Meile mehr mit uns. Er geht auch nochmal zurück. Er hebt uns auf. Ich erinnere mich an Spaziergänge mit meinen Eltern. Wir sind früher immer in Urlaub gefahren, was weiß ich, im Bayerischen Wald oder so. Und dann haben wir so kleine Wanderungen gemacht. Und irgendwie, weiß ich nicht, auch in Erinnerung, es gab manchmal so Situationen, ich fand das nicht so toll irgendwie, weiß ich nicht. Aber ja, es hat dann doch auch Spaß gemacht und so, ne? Aber wenn du dann auf so einer Wanderung warst und dann irgendwie nach 7 Kilometern oder so als Kind, irgendwann war es dann mal gut, ne? Nach 2, 2,5 Stunden. Oh nee, da wolltest du nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Und manchmal war die bockige Haltung oder kam eine bockige Haltung dazu. Da hat man gesagt, oh, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich habe mich dann hingesetzt auf den Weg. Ne? Einfach hingesetzt. Ich kann nicht mehr. Ne? Und meine Eltern sind dann nicht weitergegangen und haben mich da sitzen lassen. Ja, manchmal müssen Eltern auch zu solchen Maßnahmen, wenn das Kind wirklich so, ne, sie haben es erstmal auf die weiche Tour versucht, ne, und ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob ich immer auf die weiche Tour gehört habe oder ob es auch mal auf die harte Tour sein musste, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, ich weiß, meine Mutter hat mich dann an die Hand genommen und sie hat dann ein Liedchen gesungen, so, ne. Der Schaffner hebt den Stab, nun fährt er das Züglein ab, nun fasst euch an, wir fahren mit der Eisenbahn, mit der Eisenbahn. Und da gab es irgendwie so 20 Strophen oder so, ne? Und dann immer, du, nun fasst euch an, wir fahren mit der Eisenbahn, ne? Und dann, ja, und dann ging das, ne? Irgendwie. So ist unser Gott. Wenn du hängen bleibst, dann, er nimmt sich Zeit. Er hebt dich auf, er motiviert dich neu. Er lässt dich nicht hängen. Also lass dich nicht jetzt vom Widersacher irgendwie einreden, oh Scheiße, ich mache immer Rückschritte, es geht nicht richtig vorwärts, oh Gott liebt mich bestimmt nicht mehr und so weiter und so weiter. Nee, das ist nicht so. Aber Gott liebt es, wenn du Fortschritte machst, wenn du vorankommst. Gott liebt es, wenn ich nicht auf der Stelle stehen bleibe und dann geht das durch diese verschiedenen Phasen und manchmal ist es schwer. Manchmal ist es schwer, dieser Prozess der Heiligung. Das tut auch weh. Dann hast du mit Nackenschlägen zu kämpfen. Dann hast du damit zu kämpfen, ne, dass Gott plötzlich Dinge offenlegt in deinem Leben, wo er dir aufzeigt, wie stolz du eigentlich immer noch bist. Ne? Und dann tut das erstmal weh. Dann ist das erstmal, oh, dann hast du diesen Widerstand. Ne? Denkst, nee, das will ich jetzt aber nicht. Und dann kommt Gott aber und ist so freundlich und so gnädig. Und ja, erreicht es, dass wir weitergehen. Und er erreicht sein Ziel. Das, was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Auf den Tag Christi. Am Ende wirst du geheiligt vor ihm stehen. Und nicht nur du, sondern wir als seine ganze Gemeinde. Und das ist die Perspektive, die Paulus und Timotheus hier auch aufzeigen. Es ist, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Warum betont er das hier? Weil er über verschiedene Dinge des Fleisches, des alten Menschen gesprochen hat, die zerstörerisch sind innerhalb der Gemeinde. Wir sollen Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist, töten. Okay, das haben wir gemacht, aber wir leben jetzt als Gemeinde Christi zusammen, als Geschwister, wir leben in einer Gemeinde, als Familie. Und was passiert in einer Familie, wenn du ein bisschen länger miteinander lebst? Ich erlebe das immer mal wieder, Geschwister kommen hier in die Gemeinde rein, Leute bekehren sich ganz frisch oder kommen woanders her in die Gemeinde und sagen, wow, das ist ja so toll hier und so weiter. Na, da ist so viel Liebe und so viel Freude und das ist so wunderbar hier. Ne? Sind total begeistert von der Gemeinde. Du hast ein Gespräch, denkst du, wow, was ist das für eine Gemeinde? Wo, in welcher Gemeinde war der jetzt? Ne? Aber nach einer gewissen Zeit, kommen die ersten Ernüchterungen. Ja, das ist doch nicht so alles so ideal hier. Es sind auch so die Grabenkämpfe zu kämpfen und die Probleme und du gerätst an jemanden, der ja irgendwie überhaupt so ganz komisch drauf ist. Ne? Und also alle, die hier schon so eine Weile hier in dieser Gemeinde seid, ihr wisst, wovon ich spreche. Na, von mir! Und da setzt Paulus und Timotheus setzen hier etwas dagegen. Die sagen, Christus ist nicht nur in dir, sondern auch in dem anderen, der so ganz anders ist. der aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund kommt, der eine ganz andere soziale, aus einer ganz anderen sozialen Schicht kommt, der total anders ist, eine ganz andere Lebensgeschichte hat. Wisst ihr, das ist doch so crazy, dass wir hier in einer Gemeinde zusammensitzen, als Geschwister zusammenleben dürfen, als Menschen, die eben nicht alle der gleichen Kaste angehören. Ich sag's mal hier auf hinduistisch. Ja, aber so leben wir doch auch in Deutschland, oder nicht? Wir haben so unseren Status, ne? Und auf dem Level verkehren wir auch, ne? Die Akademiker mit den Akademikern, ne? Und die Arbeiter mit den Arbeitern und die Arbeitslosen mit den Arbeitslosen und die Kriminellen mit den Kriminellen und was weiß ich, ne? So ist es doch. Das ist menschlich. Überall ist das so. Und das ist dieses wunderbare Geschenk. In Christus sind wir neu. Du hast Christus empfangen, ich habe Christus empfangen. Wir sind Brüder und Schwestern, Geschwister in ihm. Und das ist ganz neu. Das ist das ganz neue Sein. Und da haben aber diese alten Dinge keinen Platz. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, sich aufregen über andere herziehen, anderen was vormachen. Das hat alles keinen Raum in dieser Gemeinschaft. Da soll Vertrauen und Treue da sein. Das soll uns verbinden. Und dazu kommen wir jetzt hier in den Versen ab 12. Zieht nun an. Und das ist so schön. Hier werden drei Sachen genannt, was du bist, was ich bin. Um uns das nochmal vor Augen zu rufen. Wir sind Auserwählte Gottes, Heilige, Geliebte. Du bist ein Auserwählter Gottes. Manche Leute haben ja ein Problem mit diesem Begriff, ne? Ich denke, man kann nur ein Problem damit haben, wenn man kein Auserwählter ist. Also, ne? Wenn ich auserwählt bin, was habe ich dann für ein Problem? Ich gehöre dazu. Ist doch cool. Ich gehöre dazu. Du gehörst dazu. Du bist auserwählt. Die Wahl fiel auf dich. Gott hat sich überlegt, den Juri, den will ich dabei haben. Ja. Den catche ich mir. Der ist mit in meinem Team. Der ist mit in meiner Familie. Und so ist er rumgegangen. Katrin hat er genommen. Dennis, Gerhard, Franco. Ja, ich kann euch alle nennen jetzt hier. Alle hat er euch eingesammelt. Gesagt, ihr seid in meiner Mannschaft. Wie gesagt, wir haben dann ein Problem, weil wir denken, okay, heißt das, dass Gott andere ausgrenzt? Dass andere nicht erwählt sind? Ich habe mir folgende Vorstellung vorhin fiel mir ein, irgendwie so. Also wie bei einer Fußballmannschaft, wenn wir Fußball spielen, müssen ja erstmal Mannschaften aufgeteilt werden, gewählt werden. Und jetzt stell dir das vor, es ist folgendermaßen, Gott stellt eine Mannschaft zusammen und er sagt, ich nehme alle die, die dieses Trikot, was ich bereitgelegt habe, anziehen. Ich nehme alle die, die dieses Trikot anziehen. Okay. Die Wahl ist gefallen. Er hat die Wahl, ne, er hat schon gewählt, im Vorhinein hat er gewählt. Ich nehme nur die, die dieses Trikot anhaben. Ich lege es hier aus, ich lege es bereit. Und wenn du es anziehst, dann gehörst du dazu. Du bist gewählt. Per Trikot. Ne? Weil du das richtige Trikot anhast. Ja? Er nimmt nur dieses wunderschöne, blütenweiße Trikot. So nimmt er dich. Ohne weißes Trikot? Nee. Gefällt mir nicht. Aber du hast die Wahl, dieses Trikot zu nehmen. Und wenn du das Trikot anhast, dann sagt er, ja, komm her. Und dann gehst du zu ihm, oder? Und dann bist du in seiner Mannschaft, ne? Dann gibt er dir ein paar Tipps, ne, wie es so, ne, und teilt dich ein, an welchem Platz du spielst und so weiter, ne, wo du spielen sollst. Und Du bist ein Auserwählter. Ich bin ein Auserwählter. Gott will uns dabei haben. Er sagt Ja zu dir. Das finde ich schön. Wenn wir Fußball spielen als Gemeinde, ich finde das toll, dass Gott uns das geschenkt hat, dass wir in seinem Sinne Mannschaften wählen. Dass wir nicht drauf gucken, oh nee, den will ich nicht haben und den will ich, ja, nur den will ich haben. Sondern wir haben Freude, jeden aufzunehmen in unserer Mannschaft, jeden willkommen zu heißen, ne? Und finden das voll cool, ne? Auch, dass die Mädels mitspielen, die sind so gut, ne? Die sind echt, ne? Wo sonst, ne, die Jungs immer sagen, die Mädchen wollen wir nicht dabei haben, ne? Nö, bei uns läuft das anders. Ne? Die Mädels, gern gesehene Mitspieler. Und so ist es bei Gott auch. Er freut sich, dass du mitspielst, dass du dabei bist, dass du mit in seinem Team bist. Du bist ein Auserwählter. Du bist heilig. Wie gesagt, durch Christus bist du geheiligt. Du hast das heilige Trikot an. Dadurch bist du geheiligt. Ja, du bist heilig dadurch, dass du aus der Welt herausgezogen wurdest. Du bist nicht mehr Teil dieser Welt. Du bist Teil der Familie Gottes. Du bist gereinigt und geheiligt auch dadurch, dass Gott dir wirklich ein neues Denken gegeben hat. Du nicht mehr in dem Strom dieser Welt schwimmst, sondern du hast eine ganz andere Beziehung zu Gott. Du liebst den heiligen Gott. Und deswegen wirst du durch ihn geheiligt. Und Geliebte, und das ist doch auch so wichtig, ne? Wunderbar, du bist geliebt. Fühlst du dich manchmal nicht geliebt? Denkst du manchmal, keiner hat mich lieb? Weiß ich nicht, kennst du diese Situation, dass du am liebsten die Decke über den Kopf ziehen willst und denkst, keiner liebt mich. Ich kenne das. Bekenne ich hier ganz offen. Und das ist so wichtig, ne? Sich vom Wort Gottes immer wieder sagen zu lassen, du bist geliebt. Jesus liebt dich. Das gilt nicht nur für die Kinder. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das müssen sich die Erwachsenen sagen, singen, sich selbst zusingen oder sich gegenseitig zusingen. Jesus liebt dich. Wenn du heute Abend hergekommen bist und nichts anderes mitnimmst aus dieser Predigt, dann nimm bitte mit, dass Jesus dich liebt. Er hat sein Leben für dich gegeben. Alles gegeben für dich. So sehr liebt er dich. Du bist ein Geliebter. Du bist eine Geliebte Gottes. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Zieht an, herzliches Erbarmen. Okay, dein Trikot. Dein weißes Trikot. Zieh es an. Es liegt bereit. Es ist der neue Mensch, den du anziehst. Es ist nicht nur etwas Äußerliches und das finde ich so stark. Das wird hier gleich bei der ersten Eigenschaft, die hier genannt wird, wird es deutlich. Es ist nicht etwas Äußerliches. Es ist nicht ein freundliches Lächeln. Zieh ein freundliches Lächeln an. Immer freundlich lächeln. Ja. Mir geht's zwar scheiße. Du bist doof. Aber ich lächle, wie Gott es sagt. Lass mich in Ruhe. Ich mach, was ich will. Du kannst mich mal. So. Gott sagt nicht etwas Äußerliches. Nicht das ist äußerlich, okay? Das ist nicht das Herz. Sondern das ist nur außen, das ist die Oberfläche. Wenn Jesus jetzt, oder wenn Gott hier davon spricht, dass wir etwas anziehen sollen, dann könnten wir denken, okay, das ist was Äußerliches, ich tue es außen um mich herum, innen drin, das ist ja egal. Aber das Erste, was er sagt, herzliches Erbarmen, und das wortwörtlich steht da, zieht nun an, Eingeweide des Erbarmens. Zieht nun an Eingeweide. Ja, die Eingeweide. Also wenn du, ich weiß nicht, bei Ärzten gibt es das manchmal oder in der Schule, im Biounterricht oder so, gibt es so ein Torso, so ein Korpus irgendwie, so ein Oberkörper, den kannst du so aufmachen vorne, da kannst du so die Bauchdecke so abnehmen und dann kannst du so diese ganzen Organe so rausnehmen, so die Leber und die Milz und die Bauchspeicheldrüse und was weiß ich, den Magen vielleicht auch noch und so. Ja. Alles kannst du so rausnehmen und dir angucken. Was sollen wir anziehen? Wir sollen neue Eingeweide anziehen. Ja, das Herz gehört auch dazu. Ja. Wenn wir von dem inneren Wesen des Menschen sprechen und von dem emotional und auch personalen Zentrum eines Menschen sprechen, dann sprechen wir von seinem Herzen. Na? Das hat mein Herz berührt. Mein Herz ist bewegt oder wie auch immer. Ne? Das ist das Herz. Im griechischen Denken und auch im hebräischen Denken ist es nicht nur das Herz, sondern die ganzen Eingeweide, das ganze Innere. Und das kennen wir auch, weil wir spüren es eigentlich, Dinge, die uns bewegen und beschäftigen, die uns nahe kommen, die spüren wir vielleicht gar nicht so sehr im Herzen, sondern mehr im Magen, oder? Also manche tendieren sehr stark dazu, dass sie Stress schlägt ihnen auf den Magen. Wenn schlimme Dinge passieren, wenn man sieht, wie jemand leidet, ja, das geht einen ins Gedärm. Ne? Herzliches Erbarmen. Es geht darum, barmherzig zu sein. Und hier geht es um die Zuwendung zu jemand anders. Sich erweichen zu lassen von dem Elend eines anderen. Lass uns doch mal ein bisschen gucken, wie das aussieht. Vielleicht ist das auch das Einzige, was wir heute Abend schaffen. Das ist aber schön und gut. Lass uns doch mal mit den Eingeweiden des Erbarmens befassen. Und zwar gibt es ein Verb dazu auch. Nämlich das Verb, das ist auch so ein sehr kompliziertes griechisches Wort, muss ich nachschlagen. Splanchnitzomai. Splanchnitzomai. Splanchnon sind die Eingeweide. Und Splanchnitzomai, dieses Verb kann übersetzt werden, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen werden, sich erbarmen. Aber so die erste Definition trifft sozusagen am meisten die wortwörtliche Bedeutung. Ja? Da geht was ab in meinem Inneren. Aber es ist nicht einfach so. Es ist nicht einfach nur, dass ich vor Angst oder vor Stress oder vor was weiß ich, sondern vor Mitleid. Das ist, mich bewegt etwas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wir sind schon so abgestumpft oft, ne, von den Bildern im Fernsehen. Ne? Aber manchmal trifft es dich noch. Ne? Wir hatten jetzt, Friederike hatte über eine Zeit lang das Time Magazine irgendwie abonniert und da ist immer so ein schönes Foto da irgendwie vorne drauf und dann war jetzt neulich auf der Ausgabe, war ein Foto von einem Mann mit seinem Sohn auf dem Schoß, ein Nepalese, was sagst du? Nach diesem Erdbeben. Und Süster sagte, das ist mir irgendwie nahegegangen, das ist... Und manchmal, wenn du so ein Elend siehst, ne, dann kommt es dir plötzlich nahe, dann bewegt dich das. Du merkst, das erfasst mich, das lässt mich nicht los. Das, ja, ich spüre das Elend selber. Und das ist das, was hier gemeint ist. Und dieses Verb, interessanterweise, kommt es häufig vor, oder nein, häufig nicht, aber es kommt einige Mal vor in den Evangelien. Und lass uns doch mal durchgehen, das erste Mal, und zwar gehen wir eher chronologisch durch die Evangelien durch, nicht durch die einzelnen Evangelien, sondern wir gehen chronologisch vor. Und zwar das erste Mal in Markus 1, Vers 41. Markus 1, Vers 41 ist die Geschichte von dem Aussätzigen. Es kommt ein Aussätziger zu Jesus, einer, der ausgestoßen ist aufgrund seiner Hautkrankheit. Seine Hautkrankheit, und möglicherweise ist es Lepra gewesen. Wir haben, als wir damals in Indien waren, ne, Anja, ne, da waren wir in dieser Lepra-Kolonie. Ne. Das war schon bewegend, oder? Hat uns schon ganz schön angehauen, so, ne? Diese Leute zu sehen. Denen ging es noch relativ gut, weil sie relativ gut versorgt waren. Ihre ganzen. Aber diese Krankheit ist so heftig, da ist es nicht nur, dass sie irgendwie Ekzeme auf der Haut haben, sondern dass tatsächlich Teile ihres Körpers wegfaulen. Ne? Ganze Finger, ne? Da, teilweise waren es dann nur noch Stumpfe oder so. Ne? Und in Indien ist das so brutal. Ne? Das ganze System, diese Menschen werden geächtet, ausgestoßen, sind ausgestoßen. Ne? Und keiner kümmert sich um die. Und so war es in Israel auch. Sie wurden ausgestoßen. Natürlich auch aufgrund dessen, dass Gott diese Gebote gegeben hatte, um das Volk, restliche Volk zu schützen davor, dass sie sich nicht anstecken. Aber es war eine heftige Situation. Sie waren unrein. Sie waren nicht nur krank, sondern sie waren auch unrein in den Augen der anderen Bevölkerung. Und unrein heißt, sie waren ja auch von Gott verstoßen. Sie waren auch von Gott verstoßen. Und dieser Aussätziger kommt zu Jesus und er sagt, kniet nieder vor ihm, er bittet ihn und spricht, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt. Jesus war innerlich bewegt. Er war nicht ein Geistwesen, was so durch die Gegend geschwebt ist, ne? Irgendwie durch Galiläa und dann irgendwie fällt da diese Aussetzung oder so, ja, ich heile dich so, ne? Und schwebt weiter zum nächsten und ich heile dich. So, ne? Jesus war Mensch. Er war sogar der einzig wahre Mensch. Wir sind alle verdreht. Wir sind alle nicht mehr echt. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes und darum ist er viel mehr Mensch als du und ich. Er ist ganz Mensch, so wie Gott ihn sich gedacht hat. Er ist der wahre Mensch und der wahre Mensch, der ist bewegt von dem Elend eines Mitmenschen, ist bewegt nicht nur gedanklich, sondern bis in seinen Körper hinein. Das dreht ihn den Magen um, das zu sehen. Ihm ist schlecht geworden, dieses Elend zu sehen. Es hat ihn so angerührt, ihm sind die Tränen gekommen. Dieses Elend zu sehen, diesen armen Menschen, der so zerstört ist. Und Aussatz ist, wie gesagt, weil die Menschen unrein waren, sie konnten nicht zu Gott, sie hatten keinen Zugang zum Heil Gottes. Sie konnten nicht in den Tempel gehen, konnten keine Gemeinschaft mit Gott haben, konnten nicht in die Gemeinschaft der Menschen gehen. Sie waren ausgestoßen. Sie waren, dieser Aussatz war ein Sinnbild für die Sünde. Und so kannst du das auch verstehen. Wir sind Aussätzige gewesen durch die Sünde. Du und ich. Und Jesus kommt daher, er begibt sich in die Nähe eines Aussätzigen und er hat geschrien, aussätzig, aussätzig. Ne? Und Jesus ist nicht weggegangen. Er ist nicht wie die anderen alle, hat nicht die Biege gemacht, sondern ist diesem Aussätzigen näher gekommen. Er hat ganz bewusst, dass diese Barriere überschritten. Er stellt alles auf den Kopf. Er wird nicht angesteckt von der Unreinheit des Aussätzigen, sondern er streckt seine Hand aus und rührt ihn an. Krass. Das ist so wichtig, dass das hier steht. Dieses Mitleid, das bewegt ihn dazu, etwas zu tun. Das herzliche Erbarmen, die Eingeweide des Erbarmens, es ist nicht nur Gefühl, sondern es ist ein Gefühl, es ist mehr als Gefühl, es ist eine Bewegung des Herzens, die zur Aktion führt. Sie bleibt nicht dabei stehen, dass sie irgendwie so viel Mitleid empfindet. Na, uns geht es oft so. Ne? Wir gucken fern, wir sehen irgendwelche schlimmen Nachrichten, denken, das ist ja furchtbar. Und dann kommt das Nächste und wir haben es schon wieder vergessen. Ja? Jesus geht hin. Und das ist, denke ich, auch das Entscheidende. Er geht hin zu dem Aussätzigen. Er setzt sich diesem Anblick auch aus. Er setzt sich der Gegenwart dieses Aussätzigen, dieses elenden Menschen aus. Aber er hat auch Glauben und Hoffnung. Und weiß, ich kann etwas tun. Und der Aussätzige ersetzt plötzlich alle Hoffnung in Jesus hinein. Und das bewegt ihn auch. Das ist auch etwas, was ihn bewegt. Dieses Vertrauen, dieser Glaube, es bewegt ihn auch zutiefst. Und er streckt seine Hand aus, rührt ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Ich sage euch nochmal, wir werden nicht jede Stelle jetzt durchgucken. Lukas 7, Vers 13, kannst du es sehen, bei dieser Beerdigung, das lesen wir jetzt nicht, kannst du aber aufschreiben, wenn du willst. Lukas 7, Vers 13, als dieser Beerdigungszug kommt und der tote Junge dargebracht wird. Und es war der einzige Sohn seiner Mutter. Der einzige Sohn. Monogenes, dasselbe Wort, was steht am Anfang des Johannesevangeliums, dass Jesus der einzig geborene Sohn des Vaters war. Und er sieht die Mutter weinen. Und vielleicht bewegt ihn das so tief, diese Situation zu sehen, weil er vielleicht auch schon weiß, ja, das ist auch mein Schicksal. Das ist auch das Schicksal meiner Mutter. Den einzigen Sohn. Es war nicht ihr einziger Sohn. Maria hat ja noch mehr Söhne und Töchter gehabt. Aber der Vater im Himmel gibt seinen einzig geborenen Sohn. Und so ist er auch tief bewegt von der ganzen Situation und handelt. Er hält den Zug an, er sagt der Frau, weine nicht und er erweckt diesen Jüngling zum Leben. Wir sehen es dann nochmal an Matthäus 9, Vers 36. Da sagt er, das ist eine große Menschenmenge. Er sieht die Menschenmenge, die verloren ist, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und seine Reaktion ist auch, er ist wieder bewegt davon, die Menschen zu sehen, wie sie verloren sind. Und er handelt wieder raus, aus dieser Bewegung heraus. Das Erste ist, er trägt seinen Jüngern auf, betet dafür, dass Leute losziehen und in die Ernte, na, Arbeiter für die Ernte. Und dann sendet er auch seine 12 Jünger aus. In Matthäus 14, Vers 14 und Matthäus 15, 32 sehen wir es bei den großen Volksmengen, die hungrig waren. Und in Matthäus 14, 14 ist es, dass er das Elend dieser Menschen, die hinterher hecheln, die hinterher rennen, um ihn zu erreichen in ihrer Not, um ihre Kranken zu ihm zu bringen. Er sieht, in Markus wird uns in der Parallelstelle gesagt, dass sie auch hungern und dürsten wie Schafe, die keinen Hirten haben und sie brauchen Lehre. Sie brauchen Orientierung, Weisheit. Sie wissen nicht, wo es lang geht, hinten und vorne. Und Jesus lehrt sie den ganzen Tag. Und dann hungern sie auch physisch und er speist sie physisch. All das geht ihm zu Herzen, es bewegt ihn, sein Innerstes. Und dann gibt es, bevor dann in Matthäus 20, Vers 34 ein letztes Mal bei einer Geschichte, das erwähnt wird, dass Jesus so bewegt ist, das sind diese zwei Blinden vor Jericho, die er dann, deren Augen er dann anrührt und die dann sehend werden und ihm nachfolgen, benutzt Jesus dieses Wort in drei Gleichnissen. Und die sind alle hochbedeutsam und zeigen uns das Wesen Gottes und das Wesen Jesu Christi. Es ist einmal das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, Matthäus 18, und Vers 27. Und da sehen wir, wie Jesus das Prinzip der Vergebung
was habe ich gesagt? Matthäus 18, ne? 18, Vers 27. Ab Vers 24 oder ab Vers 23. Deswegen ist mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausende Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Seine Gedärme drehten sich in ihm um, dieses Elend zu sehen. Das ist Gottes Fähigkeit, er hat die Fähigkeit, den Menschen zu sehen. Nicht, er hat die Fähigkeit, von der Schuld wegzusehen und das Elend zu sehen. Das Elend, was entstanden ist aufgrund unserer Schuld. Wir sind durch unsere Sünden in ein tiefes Elend gefallen als Menschen. Und Gott hat die Fähigkeit, unser Elend zu sehen und sich von unserem Elend bewegen zu lassen. Obwohl wir uns selbst da reingeritten haben. Na, dieser König, der könnte mit gutem Recht sagen, interessiert mich nicht. Jetzt ist der Zahltag, das war so abgemacht. Wo ist die Knete? Ist nicht da? Ja, Pech gehabt. Ab in den Schuldturm. Er hätte das gute Recht gehabt. Aber er lässt sich bewegen. Er ist voller Erbarmen. Und so, innerlich bewegt von diesem Elend, von diesem elenden Menschen, der so fertig ist. Er hat nichts zu bringen. Er hat zwar einen Vorschlag, ne, ich zahle dir das alles zurück, ne, aber es ist natürlich total unrealistisch, weil seine Schuld so immens hoch ist. Der wird das nie und nimmer zurückzahlen können. Das weiß der König. Aber er sieht diesen elenden Menschen und er sagt, ich erlasse dir das alles. Wir sehen, dass Jesus voller Erbarmen ist uns gegenüber. Und in dem Gleichnis, das Gleichnis geht ja noch weiter, wird uns deutlich gemacht, dass Jesus auch erwartet, dass wir, wenn wir so große Barmherzigkeit empfangen haben, dass wir ihm gleich sind, dass wir es ihm nachtun. Und darum geht es ja im Kolosserbrief. Dieses Erbarmen, was er mit uns hat, dieses neue Herz, dieses Herz, was voller Erbarmen für das Elend des armen, verschuldeten Sünders ist, dass wir das auch haben. Wir sollen nicht darauf schauen, hat derjenige das verdient? Wir geben unsere guten Gaben, unsere Segnungen nicht nach Leistung. Wir fragen nicht zuerst, ist er auch würdig? Sondern wir lassen uns bewegen von dem neuen Herzen, von den neuen Eingeweiden Christi, die wir empfangen haben. Die einfach nur das Elend sehen und sagen, okay, ich vergib dir alles, ich lass dich los. Ich lass dich aus aller Schuld, entlasse dich. Und dann sehen wir es auch im Lukas-Evangelium in zwei anderen wunderbaren Gleichnissen. Ganz kurz mache ich das noch. Zwei zentrale Gleichnisse, die jeder kennt. Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Kapitel 10. Was zeichnet den Samariter aus im Gegensatz zu den Leviten und dem Priester? Diese neuen Eingeweide. Er sieht diesen fertigen, kaputten Mann, der fertig gemacht wurde, der in seinem Elend liegt. Und er schaut nicht weg, er geht nicht vorbei, sondern er schaut hin, er geht näher ran und sein Herz, seine Eingeweide werden umgedreht und bewegt, diesem Mann zur Seite zu springen, ihm alles Gute zu geben, was er hat, sich für ihn aufzuopfern, ihn aufzuheben, sich um ihn zu kümmern, ihn zu heilen, für ihn da zu sein. Ja, und die letzte wunderbare Situation ist ein liebender Vater, der seinen fertigen Sohn, seinen Sohn, der alles kaputt gemacht hat, der ihn missachtet hat und sein ganzes Erbe verschleudert hat, der so tief gesunken ist, dass er in der Schweinegrube gelandet ist. Dieser Vater sieht den Sohn, als er noch fern war, Lukas 15, Vers 20, und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Das sind die herzlichen, die Eingeweide des Erbarmens, die wir anziehen sollen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Organtransplantation. Bauch aufschneiden und rein damit. Nee, das Alte erstmal raus, das Neue dann rein. Ne? Ein neues Herz. Wie sagt es Hesekiel so schön? Hesekiel 36, ist das, glaube ich, ne? Mein Trauspruch. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich glaube, dass viel da einfach in einem schlichten und einfachen Gebet besteht. Herr, gib mir ein neues Herz. Jesus, das beten wir. Dass dein Herz in uns schlägt. Dass dein herzliches Erbarmen in uns ist. Dass wir Menschen mit deinen Augen sehen, die Menschen um uns herum, unsere Geschwister in der Gemeinde, die Menschen draußen, egal wo wir umherziehen, was wir sehen. Hilf du uns, dass wir uns nicht von der Welt mitreißen lassen und abstumpfen lassen. Hilf du, dass wir in unserem Fernsehmedienkonsum uns so zurücknehmen, dass uns die Bilder des Elends nicht egal sind, Jesus, sondern dass wir darauf reagieren, dass wir uns bewegen lassen. Ja, hilf du. Wir können es nicht aus uns heraus. Du musst es machen. Und gleichzeitig wollen wir uns entscheiden, das anzuziehen. Wir wollen uns das anziehen. Den Schuh wollen wir uns anziehen. Dieses Elend wollen wir uns reinziehen. Wir wollen es mittragen, wollen uns bewegen lassen, von deinem Geist zu handeln. Und wir danken dir, dass wir in deinem Wort sehen, wie du aus diesem Erbarmen heraus so wunderbar gehandelt hast, Jesus. So befreiend, so kraftvoll. Danke, dass das Erbarmen nicht einfach nur Mitleid ist, sondern dass es uns bewegt zu handeln und dieses Handeln Heil vermittelt, Jesus. Segen, Liebe. Jesus, lass uns neu begeistert sein von deinem Erbarmen, was du mit uns und mit der ganzen Menschheit hattest, bewegt sein und uns danach sehnen, ausstrecken, aktiv werden, uns dieses Erbarmen anzuziehen. Segne du uns dazu, Herr. Amen.